Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
So nicht. Wir sind in der entscheidenden Woche bei der UN-Klimakonferenz in Dubai und seit heute Nachmittag gibt es einen Entwurf für einen Abschlussbericht, auf den sich die Staaten einigen sollen, aber da steht nichts von einem Ausstieg aus der Kohle, aus Gas und Öl drin. Und deshalb sagt Deutschland so nicht.
Annalena Baerbock, die Bundesaußenministerin, sagte, das Papier ist nicht akzeptabel. Das suggeriere, dass die fossilen Energien gar nicht auslaufen müssen, dass sogar die Kohleverstromung noch okay ist.
Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion ist in Dubai für uns mit dabei bei der Klimakonferenz und sagt uns, was da gerade passiert. Was jetzt passiert, ist in Berlin nachts einsteigen und in Paris morgens aufwachen. Nachtzüge. Die Deutsche Bahn beteiligt sich wieder an einer Strecke. Wie teuer das für uns wird, reden wir auch drüber. Und wird die Fußball-Bundesliga bald umbenannt? Finden Ligaspiele vielleicht sogar im Ausland statt?
Die Mitgliederversammlung hat heute mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit für den Antrag zu einer strategischen Partnerschaft gestimmt.
Das sagt heute der Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga, Marc Lenz. Es gab da eine Einigung, ein Investorendeal. Und was der beinhaltet, hört ihr auch in diesem Podcast heute. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Es geht in die Schlussphase jetzt in Dubai.
We can't keep kicking the can down the roads. We are out of the roads and almost out of time. And I thank you.
Das sind Schlussworte von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres bei einer Ansprache auf der Weltklimakonferenz. Heute Morgen sinngemäß sagt er, wir müssen aufhören, die Arbeit vor uns herzuschieben. Wir sind vom Weg abgekommen. Und uns bleibt nicht mehr viel Zeit und das meint er vermutlich im doppelten Sinne. Einmal der Klimaschutz, was den angeht und auch die Klimakonferenz. Morgen Abend soll ja da der Hammer fallen. Seit heute Nachmittag gibt es jetzt einen Entwurf für eine Abschlusserklärung und darin ist der gemeinsame Plan für einen weltweiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas gestrichen worden. Wir hören auch jetzt, dass Deutschland das wohl nicht unterzeichnen wird. Fragen wir genauer, was los ist bei Georg Ehring. Er ist für uns bei der UN-Klimakonferenz. Georg, erklär uns das.
Ja, die Klimakonferenz ist wohl vom Pfad abgekommen, wie das Antonio Guterres so schön formuliert hat, wobei er da vielleicht die ganze Weltgemeinschaft meinte, aber die Klimakonferenz hat jetzt einen Abschlusstext, wo die Vorschläge zum Ausstieg aus fossilen Energien, zur Verdreifachung der erneuerbaren Energien nicht komplett gestrichen sind, aber dem Entwurf sind sozusagen sämtliche Zähne gezogen worden. Es sind Vorschläge gemacht worden. Es ist keine Aufforderung, keine Dringlichkeit dahinter. Ein Herunterfahren der Kohle ohne CO2-Abscheidung, das heißt, Kohle zu verbrennen, ist nach wie vor okay, wenn man das CO2 in tiefen geologischen Formationen abspeichert. Ein Verringern von Methan wird vorgeschlagen, ein Verringern des Ölverbrauchs. Das ist eine Sprache, die kein Signal setzt für die dringliche Energiewende, sondern mehr ein Wunschzettel und aus meinem Eindruck eher ein Wunschzettel der Ölstaaten, die sich gegen ehrgeizige Formulierungen gewandt haben.
Ja, lass uns da nochmal genauer gucken. Du sagst also, dieses Papier hat keinen Biss. Die Zähne sind gezogen worden. Warum ist es denn so entschärft worden?
Das ist schwer zu sagen, da kann man nur spekulieren. Der Widerstand der OPEC gegen den Ausstieg ist klar. Allerdings hat Konferenzleiter Ahmed Al-Jaber aus dem OPEC-Staat Vereinigte Arabische Emirate sich vorher zu einem Ausstieg bekannt. Und das wirft schon die Frage auf, wo er eigentlich steht. Die Reaktionen aus Deutschland sind sehr ablehnend. Annalena Baerbock, die Bundesaußenministerin, sagte, das Papier ist nicht akzeptabel. Das suggeriere, dass die fossilen Energien gar nicht auslaufen müssen, dass die Kohleverstromung sogar die Kohleverstromung noch okay ist. EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra sagte, man müsse weiterreden, bis ein besseres Papier auf den Tisch kommt. Und John Silk von den Marshall Islands, der Chefunterhändler, sagte man etwas drastisch, man sei nicht gekommen, das eigene Todesurteil zu unterschreiben und man werde nicht stillschweigend in wässrige Gräber steigen. Also für heftige Diskussionen und für ein Weitergehen der Konferenz ist erstmal gesorgt.
Okay, du gehst davon aus, dass das jetzt noch weitergeht oder fällt dann morgen wirklich planmäßig der Hammer und man hat eben nur diese vage Vereinbarung?
Also diese Vereinbarung wird mit Sicherheit nicht durchkommen. Es wird wahrscheinlich so weitergehen, dass man einen neuen Entwurf irgendwann auf den Tisch bekommt. Heute Abend soll es eine Runde geben, wo Reaktionen auf den Entwurf gesammelt werden vom Versammlungsleiter. Und ein Abschlussplenum ist erst einmal noch nicht in Sicht. Und vermutlich wird es dann einen neuen Text geben. Wann der kommt, Das ist nicht klar, aber angesichts dessen, dass das so weit von den Erwartungen vieler Teilnehmerinnen und Teilnehmer abweicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier schnell zu Ende geht.
Ich meine, du kennst das ja, Georg. Du bist, das ist jetzt nicht die erste Klimakonferenz, bei der du für uns bist. Ist das ein Stück weit auch ein normales Zerren und Ausloten, was hier möglich ist? Oder würdest du sagen, nee, jetzt ist schon so ein Punkt erreicht, da kann diese Klimakonferenz auch dann mal als Misserfolg zu Ende gehen?
Beides. Es ist ein normales Zerren. Es hat schon öfter dann sehr schwache Abschlusstexte gegeben und dann wurden manchmal auch relativ schwache Abschlusstexte akzeptiert. Dieses Mal pokern Staaten wie die Staaten der Europäischen Union und viele Entwicklungsländer, gerade die Inselstaaten, sehr hoch, sodass ich mir nicht vorstellen kann, dass man sich auf so einen schwachen Text einigen kann. Es ist möglich, dass diese Konferenz auch scheitert, wenn man da nicht nachbessert. Dann wird es keine Einigung geben. Das hat es bisher nur sehr selten gegeben. Aber auch das ist etwas, was bei einer Klimakonferenz passieren kann. Man muss sich nicht hinterher einigen. Eine Einigung muss einmütig erfolgen. Und hier würden dazu die Europäer nicht zustimmen und die Inselstaaten im Pazifik sicherlich auch nicht.
Das ist die Einschätzung von Georg Erik aus unserer Umweltredaktion. Er ist live in Dubai mit dabei bei der UN-Klimakonferenz. Und seit heute Nachmittag gibt es einen Entwurf für eine Abschlusserklärung. Und darin ist der gemeinsame Plan für einen weltweiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas gestrichen worden. Deutschland teilt das Stand jetzt nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Israel darf sich verteidigen, muss aber für Sicherheit der Zivilisten im Gazastreifen sorgen. Das ist ein Sound, den man aus der deutschen Bundesregierung immer wieder hört. Und gleichzeitig kommen bei den Kampfhandlungen zwischen der Hamas und dem israelischen Militär Zivilisten ums Leben. Es gibt eine Analyse jetzt der israelischen Zeitung Haaretz, die sagt, ZivilistInnen, die machen sogar 61% der Toten im Gazastreifen aus, also fast zwei Drittel. Sprechen wir drüber mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, mit Julio Segador. Julio, woher hat diese Zeitung denn die Zahlen?
Also das Ganze ist ein Zeitungsartikel, der vor zwei Tagen hier in Israel erschien, eben wie du sagst, bei der Zeitung Haaretz. Und er wiederum, dieser Artikel, der fußt auf eine Analyse eines Soziologieprofessors hier von der offenen Universität in Tel Aviv. Und der Mann heißt Yagil Levy, ein Soziologe, wie gesagt. Und er hat einfach mal die Zahlen, die vorliegen, an zivilen Opfern und der Zeitraum, wo das Ganze gemessen wurde, das waren die ersten vier Wochen des Krieges, mit vorherigen Kriegen, die es gab in den vergangenen Jahren. Das waren ja dann kleinere Kriege, muss man auch ganz offen sagen. Er hat diese Zahlen einfach mal verglichen und kommt eben zu dem Ergebnis, dass es 61% der Zivilisten sind, die getötet worden sind in diesen ersten Wochen des Krieges. Und er spricht ja wörtlich in dem Artikel von einem noch nie dagewesenen Töten. Also es ist schon eine ziemlich heftige Einstufung.
Ich empfinde 61% an zivilen Opfern auch unfassbar, als unfassbar hoch. Im Vergleich zu anderen Kriegen, du hast es ja schon angedeutet, ist das da auch viel?
Das ist viel. Das ist teilweise fast das Doppelte, teilweise je nach Krieg, den man da zum Vergleich nimmt, die Auseinandersetzung 2021 oder der Gaza-Krieg 2012, da ist es dann um ein Drittel höher. Es ist auf jeden Fall deutlich höher. Und die Opferzahlen, die wiederum, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, die gehen zurück auf Zahlen, die die Hamas oder das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium im Gazastreifen eben veröffentlicht hat. Aber diese Zahlen haben sich bei vergangenen Kriegen als relativ belastbar gezeigt. Das haben die Vereinten Nationen auch gesagt, obwohl das Ministerium, wie gesagt, von der Hamas kontrolliert wird.
Das heißt, diese Zahlen sind durchaus vertrauenswürdig, ja?
Kann man so sagen. Das sind auch die Zahlen, mit denen wir hantieren. Das sind die Zahlen, die auch die Vereinten Nationen und eigentlich alle Hilfsorganisationen verwenden. Und von daher gehe ich aus, dass die auf jeden Fall belastbar sind.
Dann gehen wir mal in die Deutung. Wichtiges Ziel von Israel in diesem Krieg ist ja, die Terrororganisation Hamas zu zerstören. Wenn nun Zivilisten tatsächlich zwei Drittel der Opfer ausmachen, ist das dann ein Beleg dafür, wie rücksichtslos die israelische Armee da vorgeht im Gazastreifen?
Ich würde nicht den Begriff rücksichtslos verwenden. Ich würde einfach sagen, das ist der Beleg, wie die Kriegstaktik aussieht. Und die hat sich sehr, sehr geändert gegenüber früheren Kriegen. Und das hat Gründe. Man hat Schnelligkeit vor Genauigkeit genommen. Das ist auch so gesagt worden. Wir erinnern uns, es war ein sehr, sehr überraschender Überfall am 7. Oktober, bei dem ja 1200 Israelis damals an diesem Tag ermordet wurden, zum Teil massakriert wurden. Und damals musste oder hat das israelische Militär sehr, sehr schnell reagiert. Das heißt, es ging um Schnelligkeit, nicht um Genauigkeit. Dann weiß ich zum Beispiel, weil das auch Militärs so begründet haben in diversen Pressekonferenzen, wenn beispielsweise ein Hochhaus bombardiert wurde, wo man wusste, da ist ein hochrangiges oder da wohnt ein hochrangiges Hamas-Mitglied, dann hat man in Kauf genommen, dass eben durch die Tötung dieses einen hochstehenden, führenden Hamas-Funktionärs, Kämpfers, dass da eben auch Zivilisten sterben. Und dann gibt es aber einen dritten Grund, der auch sehr, sehr wichtig ist. Die Hamas verwendet oder benutzt Zivilisten als menschliche Schutzschilde. Auch dadurch kommt es natürlich zu einer höheren Zahl an toten zivilen Opfern, weil die Hamas ja in Kauf nimmt, dass bei der Bombardierung ihrer Einheiten, ihrer Kämpfer eben dann auch Zivilisten getötet werden.
Das heißt, wenn ich das jetzt so richtig höre bei dir, dann ist Fakt dieses Krieges, dass man das billigend in Kauf nimmt, bei den ganzen Kampfhandlungen, egal von welcher Seite, dass es so viele zivile Opfer gibt.
Ich glaube, das ist bei jedem Krieg so, das muss ich ganz offen sagen. Ich glaube, bei jedem Krieg nimmt man in Kauf, dass um die Kriegsziele zu erreichen, auch zivile Opfer. Es gibt, das ist in der Ukraine so, das ist auch hier so, das ist bei anderen Kriegen auch so.
In Kriegen kommen Menschen um, auch die, die nicht unmittelbar mit dem Krieg zu tun haben. Das ist so, sagt Julio Segador, unser Korrespondent in Tel Aviv. Es gibt neue Zahlen zu zivilen Opfern in der Auseinandersetzung zwischen dem israelischen Militär und der Hamas.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Abends um 8 Uhr in Berlin in den Zug steigen, sich es gemütlich machen im Schlafwaggon. Dann zoppelt die Bahn und morgens ist man relativ ausgeschlafen, weil keiner gestört hat. Gegen 10:30 in Paris am Gare de l'Est am Ostbahnhof. Ab heute ist das möglich. Es gibt jetzt einen neuen Nightjet von Berlin nach Paris und Brüssel, betrieben von der Deutschen Bahn zusammen mit den Bahnunternehmen aus Österreich, Frankreich und Belgien. Mintu Dran aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut und heute verdächtig oft Verbindungen gecheckt. Hast du Ticket schon gekauft?
Also ich habe es mal probiert, eins zu buchen, aber es ist gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man jetzt noch spontan reisen will. Über die Feiertage ist das schon gut ausgebucht. Im Januar könnte man noch ein paar Tickets bekommen, vor allem unter der Woche. Der Nightjet fährt dreimal die Woche. Ab Oktober nächstes Jahr soll er sogar täglich fahren. Zusteigen kann man außer in Berlin noch in Halle, Erfurt und in Frankfurt. Und Preise fangen ab 29,90 Euro an. Dann aber im Sitzwagen.
Okay.
Das ist die am wenigsten bequeme Art. Wobei ich sagen muss, so ein Langstreckenflug geht ja auch mal über 10 Stunden. Da hat man auch nur so einen engen Sitzplatz. Ne?
Ja, soll man nicht rummeckern. Aber Liegewagen, Schlafwagen doch wahrscheinlich deutlich teurer, oder?
Also da fangen die Preise bei knapp 50 Euro an, beziehungsweise 70 Euro. Das kennt man ja bei der Bahn, um Schnäppchen machen zu können, am besten gut planen, im Voraus buchen, sonst ist es schon echt teuer. Wirst du zum Beispiel im Januar mit zwei anderen Freunden so einen Schlafwagen, einen eigenen, mit eigenem Waschbecken und Frühstück inklusive nach Paris, dann zahlst du für die Gruppe fast 500 Euro One-Way. Also schon ein bisschen teuer, aber die Liegewägen und Schlafwägen sind auch besonders begehrt.
Das ist jetzt die neueste Verbindung, die wir uns hier angeschaut haben, aber wir haben ja auch gesagt, wir gucken mal, wie es generell ist, wie gut sind denn die Netze von Deutschland in andere Länder mit dem Nachtzug? Wie klappt's?
Das geht generell eigentlich ganz gut. Und zwar in so gut wie alle Nachbarländer. Aus Berlin und Hamburg aus kann man zum Beispiel mit dem Nachtzug nach Schweden, nach Stockholm fahren. Die ÖBB, also die österreichische Bahn, bietet nicht nur Verbindungen nach Österreich, wie Berlin nach Wien, sondern auch Nachtzüge nach Italien, wie zum Beispiel von München nach Rom. Mhm. Zusammen mit anderen europäischen Bahnunternehmen fährt die ÖBB übrigens auch mit Nachtzügen nach Budapest, Rijeka an der kroatischen Küste, Zagreb oder Prag von deutschen Städten aus. Dazu kommen noch eine Handvoll private Anbieter auch, die sind auch auf dem Markt, haben auch Nachtzugverbindungen in Deutschland und diese Nachtzuglinien werden schon echt gut gebucht immer, denn Nachtzugreisen sind im Trend, das sagt der Nachtzugexperte Tim Euler.
Es gibt einen Teil der Reisenden, die absolute Liebhaber sind, aber es gibt daneben eben auch zum Beispiel junge Familien, die Privatabteile für sich entdeckt haben als Alternative zum Fliegen, weil es einfach bequem ist, in einem eigenen Abteil über Nacht zu reisen und sich lange Autofahrten oder Flüge zu sparen.
Klar, Fliegen mit Kindern, ne, totaler Horror. Also das ist schon ein Zukunftsmarkt. Es gibt inzwischen ja auch mehr Menschen, die sagen, ich nehme das längere Reisen mit der Bahn gerne auf mich, um das Fliegen zu vermeiden aus Klimagründen.
Ja, und ich finde es auch konsequent, dass der Nachtzugexperte Tim Euler das eingesprochen hat in einem Nachtzug. Jetzt höre ich ganz, ganz oft ÖBB, also Österreichische Bundesbahn. Und die Deutsche Bahn höre ich aber da nicht. Woran liegt das denn? Warum bietet die Deutsche Bahn das kaum an?
Also die Deutsche Bahn hatte 2016 ihr Nachtzugangebot tatsächlich komplett eingestellt, weil es nicht rentabel gewesen sei. Das war die Begründung. Mhm. Viele dieser Linien hat dann die ÖBB übernommen, also die österreichische Bahn. Auch die Schweizer Bahn hat da einige Verbindungen sich geschnappt. Und dieser neue Nightjet von Berlin nach Paris und Brüssel ist jetzt auch die erste Nachtzugverbindung, an der sich die Deutsche Bahn wieder beteiligt. Deutschland steuert aber keine Subvention zu dieser neuen Verbindung bei. Anders als Frankreich und Belgien. Dabei muss man auch fairerweise sagen, dass es echt teuer ist, diese Nachtzuglinien zu betreiben.
Warum ist das so teuer? Woran liegt das?
Also an vielen Gründen. Einmal am Wagenmaterial, also die Wegen, wo du dann schläfst. Die meisten Nachtzuganbieter fahren mit Wegen, die zum Teil 50 Jahre alt sind oder älter. Das heißt, da muss man eigentlich richtig viel Geld reinstecken, um das zu erneuern. Die ÖBB hat letztens zum Beispiel ihre Züge erneuert, unter anderem für die Strecke Hamburg nach Innsbruck und Wien. Dafür hat die österreichische Bahn 720 Millionen Euro in die Hand genommen. Also es ist echt ein Batzen Kohle. Dazu kommen auch weitere Hürden, erklärt Tim Euler.
Und es ist einfach schwierig, mit Nachtzügen auch Geld zu verdienen, weil die Züge sind, wie der Name schon sagt, in der Nacht unterwegs. Das heißt, man hat ein begrenztes Zeitfenster, in dem man unterwegs sein kann. Und es ist natürlich auch wenig attraktiv, Ziele mitten in der Nacht um 3 Uhr nachts anzufahren und von dort aus weiterzufahren. Das heißt, man hat zum einen ein begrenztes Zeitfenster, in dem man unterwegs sein kann. Man hat dann eben hohe Kosten, zum Beispiel für die Streckennutzung, die man entrichten muss.
Ja, also Euler hat es ja gerade angesprochen, die Kosten für die Streckennutzung. Mhm. Da hat die Bahn echt einen Wettbewerbsnachteil gegenüber Airlines, weil je länger eine Bahnverbindung ist, desto mehr Schienen brauchen sie, Weichen und Signalanlagen. Und die Nutzung dafür muss man zahlen. Und bei Flugzeugen zahlen Airlines nur bei Start und Landung für die Infrastruktur. Außerdem muss die Bahn im Gegensatz zu Airlines für internationale Strecken Mehrwertsteuer zahlen. Das kommt auch noch dazu. Das alles wirkt sich dann auf die Preise aus. Und man muss ja auch bedenken, du kannst bei so einem Nachtzug einfach weniger Tickets verkaufen, weniger Plätze, weil er eben nur nachts fahren kann. Und Liegeplätze und Schlafwagen, die brauchen mehr Platz als so ein Sitzplatz.
Klar, sind begrenzt. Aber wir halten fest, ist zumindest mal ein wichtiges Zeichen der Deutschen Bahn. Zusammen mit den Bahnunternehmen aus Österreich, Frankreich und Belgien bietet sie jetzt wieder einen Nightjet an und der fährt von Deutschland nach Paris und Brüssel. Mintu dran mit den Infos für uns. Lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was ist denn da eigentlich los bei unseren Nachbarn? Seit 8 Jahren ist dort die rechtsnationale Peace-Partei ja an der Regierung. Genauer gesagt war sie, denn Regierungschef Mateusz Morawiecki, der vor 2 Monaten noch mit seiner Partei bei den Parlamentswahlen gewonnen hat, musste jetzt im Parlament die Vertrauensfrage stellen heute und die Abgeordneten haben ihm das Vertrauen aberkannt. Schauen wir es uns genauer an mit Katrin Sielke aus unserer Nachrichtenredaktion. Katrin, was ist da los?
Ja, wir erleben hier gerade einen Machtwechsel in Polen, der hätte schon vor 2 Monaten stattfinden können, denn Mitte Oktober, du hast es gesagt, gab es die Parlamentswahlen und dabei haben die Wählerinnen und Wähler die Peace-Partei praktisch abgewählt. Sie hat zwar immer noch die meisten Stimmen erhalten, aber hat ihre Mehrheit im Parlament verloren und stattdessen hat der Oppositionsführer Donald Tusk ein Parteienbündnis zusammengebracht, das gemeinsam die Mehrheit im Parlament hat. Tusk ist proeuropäischer Politiker, war auch schon Regierungschef in Polen, war auch Präsident des Europäischen Rats, ein ziemlich hohes EU-Gremium.
Wenn Tusk die Mehrheit schon hatte, warum hat er denn nicht gleich im Oktober die Regierung gestellt?
Ja, in Polen ist das so, dass der Präsident eine Person formal beauftragen muss mit der Regierungsbildung und Staatspräsident ist Andrzej Duda. Der steht traditionell der rechtsnationalen Peace-Partei nahe, weil er früher selber Mitglied war bei der Peace-Partei. Und somit hat Duda nochmal seinen damaligen Parteifreund Mateusz Morawiecki beauftragt, die Regierung zu bilden. Morawiecki hatte ja auch immerhin die meisten Stimmen. Aber das Oppositionsbündnis hat gesagt, das ist Betrug. Aus ihrer Sicht, weil klar war, dass Morawiecki keine Regierung halten kann. Das hat sich heute ja bestätigt. Aber die Opposition hat dann auch gesagt, Duda wollte offenbar nochmal seinen alten Parteikollegen zu 2 weiteren Monaten Macht als Regierungspartei verhelfen.
Bisschen Buddytum vielleicht, was dahinter steckt. Warum dann jetzt die Vertrauensfrage?
Das sieht die polnische Verfassung so vor. Also wenn die Regierung keine Mehrheit hat, dann müssen die Abgeordneten sich äußern. Theoretisch könnten sie ihn ja auch in einer Minderheitenregierung unterstützen. Aber jetzt ist klar, mit der gescheiterten Vertrauensabstimmung muss Morawiecki zurücktreten und damit seine Regierung. Und dann kann Donald Tusk es versuchen. Der hat für morgen auch schon eine Regierungserklärung angekündigt. Dann wird ihm das Parlament mit der Mehrheit durch sein Bündnis wahrscheinlich das Vertrauen aussprechen. Und übermorgen könnte Tusk dann als Regierungschef vereidigt werden. Und ein Schattenkabinett gibt es auch schon. Also seine Ministerinnen und Minister stehen. Der Regierungswechsel in Polen wird also wohl schnell vollzogen werden.
Und was passiert danach?
Ja, einfach wird es nicht für Tusk, muss man sagen, denn die rechtsnationale Peace hatte in den letzten Jahren einiges für ihren Machterhalt getan. Sie haben den Staat so umgebaut und Verbündete in Positionen gebracht, dass sie in vielen Bereichen weiter erhebliche politische Macht ausüben und damit eben auch Entscheidungen für alle fällen. Zum Beispiel kontrollieren die Rechtsnationalen weiterhin den obersten Gerichtshof und damit Grundsatzurteile und Gesetze. Sie kontrollieren auch die Zentralbank und damit die Geldpolitik des Landes. Sie kontrollieren die staatlichen Medien und beeinflussen damit auch die öffentliche Meinung. Ja, und sie haben eben auch den Staatspräsidenten Duda an ihrer Seite.
Und man kann sich natürlich dann fragen, wie handlungsfähig die neue Regierung sein wird, wenn die da überall sitzen. In Polen findet gerade ein Regierungswechsel statt. Ob das auch ein echter Machtwechsel ist, das wird sich zeigen. Katrin Sielke aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten war das mit den Einzelheiten dazu. Lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Mitgliederversammlung hat heute mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit für den Antrag zu einer strategischen Partnerschaft gestimmt.
Das sagt heute DFL-Geschäftsführer Marc Lenz, also einer der Chefs der deutschen Fußballliga. Die Clubs der Bundesliga und der zweiten Liga finden den Einstieg eines Investors also okay. Der steigt da ein mit 1 Milliarde Euro, um die Vermarktung der Bundesliga zu verbessern. Ist das eine Good News? Ist das eine Bad News? Sprechen wir drüber mit dem Sportreporter Tim Brockmeier. Wie knapp war die Entscheidung?
Knappst möglich. Eine Zweidrittelmehrheit war erforderlich und die gab es auf den Punkt. Von den 36 Erst- und Zweitliga-Clubs stimmten exakt die benötigten 24 mit Ja. Es gab 10 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen. Ein Zeichen also dafür, wie kontrovers das Thema immer noch innerhalb der beiden Ligen diskutiert wird. Die Ligaspitze mit den beiden DFL-Geschäftsführern Marc Lenz und Steffen Merkel sprach im Anschluss dann aber trotzdem von einem klaren Auftrag und Mandat, jetzt in Verhandlungen mit potenziellen Investoren zu treten. Und beide sagten auch, dass sie klare Signale von den Clubs, die mit Nein gestimmt haben, bekommen haben, dass diese bereit sind, sich demokratisch jetzt auch hinter der Mehrheitsmeinung zu versammeln.
Also knappe Entscheidung, aber trotzdem noch Mehrheitsmeinung. Was bedeutet das denn für die Liga? Welche Konsequenzen hat das? Wie geht's weiter?
Das bedeutet, dass die beiden Geschäftsführer Lenz und Merkel nun das Mandat haben, mit Interessenten in Verhandlungen zu treten. Dem Vernehmen nach soll es 5 Kapitalbeteiligungsgesellschaften geben, die Interesse an einem Einstieg haben. Die Liga will bis zu 1 Milliarde Euro an Geld einsammeln und dafür zwischen 6 und 9% der eigenen Medienerlöse für maximal 20 Jahre abtreten. Das eingesammelte Geld soll in die Weiterentwicklung der Liga, in eigene Medienprodukte wie den Aufbau einer Streaming-Plattform und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Liga gesteckt werden. Die DFL-Spitze will noch vor Weihnachten erste Gespräche führen. Ein Deal soll dann möglichst bis März 2024 abgeschlossen sein.
Also Weiterentwicklung der Liga, Verbesserung ist da rauszuhören und da hat natürlich der ein oder andere Fan die Sorge, Mensch, was passiert denn da eigentlich mit dem Fußball? Kann man das sagen, was das für die Fans konkret heißt? Viele waren ja auch gegen die Pläne.
Naja, erstmal nicht viel. Die werden nicht sonderlich groß was davon mitbekommen, in Form beispielsweise eines neuen Superstars in ihrem Team, denn das eingesammelte Geld wird nur zu einem kleinen Teil direkt an die Clubs gehen. Klar ist, dass das Votum erstmal eines war gegen zumindest einen Teil der eigenen Fans und gegen die eigenen Kurven. Und jetzt ist es an den Clubs, diese Entscheidung den eigenen Anhängern auch zu erklären. Es wurde heute auch gleich schon versucht, da Emotionen rauszunehmen. Die größte Befürchtung der Fans war ja vor allem eine zu große Einflussnahme durch einen Investor. Ein Heuschreckenvorgehen also, Beispiele dafür gibt es im Ausland genug. Dazu sagten die DFL-Geschäftsführer aber, es sind für die Verhandlungen klare rote Linien definiert. Ein Investor wird definitiv keinen Einfluss haben auf ganz wichtige Fragen wie Gestaltung des Spielplans, Anstoßzeiten oder ob Spiele zu Werbezwecken ins Ausland verlegt werden. Diese Entscheidung bleibt bei den Clubs. Ob das die Anhänger beruhigt, ich weiß es nicht. Fakt ist, die Zusammenarbeit mit einem Investor ist sicher ein sehr großer Einschnitt. Andere sagen Meilenstein in der langen Historie der Fußball-Bundesliga.
Kann natürlich dann sein, dass der FC Bayern München oder Borussia Dortmund oder der VfB Stuttgart, welcher Club auch immer, ein Ligaspiel dann im Ausland hat. Das zählt für die Bundesliga, aber eben nicht in Deutschland stattfindet. Wir halten fest, die 36 Clubs der Bundesliga und der zweiten Liga haben heute an diesem Montag mit der nötigen Zweidrittelmehrheit einem Investoreneinstieg in der deutschen Fußballliga zugestimmt. Jetzt kann die Geschäftsführung der DFL in Verhandlungen gehen.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.